Der Buchsberghof ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit großer Vielfalt im Pflanzenbau und Tierhaltung. Ein Verbraucherkreis finanziert die Betriebskosten der Landwirtschaft für jeweils ein Jahr vor. Auf diese Weise ist es möglich, Landwirtschaft zu betreiben, ohne sich einem Vermarktungszwang stellen zu müssen. Dieses Modell, weltweit unter dem Namen Community Supported Agriculture bekannt, wurde in Europa zuerst auf dem Buschberghof praktiziert. Der Hof erhielt für seine zukunftsweisende Pionierleistung auf diesem Gebiet den Förderpreis Ökologischer Landbau 2009. In den nächsten 47 Minuten hört ihr einen Vortrag von Wolfgang Strenz über den Buschberghof. Der Vortrag wurde im Rahmen der Veranstaltung Ernährungsautonomie – Ökologisch und gemeinschaftlich Lebensmittel produzieren am 15.10.2010 in Freiburg aufgenommen. Organisiert wurde dieser Vortrag von der Gartenkoop Freiburg.
Ich bin Wolfgang Strenz. Ich komme nicht vom Buschberghof, sondern ich komme aus Hamburg. Der Buschberghof liegt 35 Kilometer östlich von Hamburg und ich wohne in Hamburg und bin dort Esser. Im Übrigen bin ich noch Vereinskassierer. Wir nennen das Schatzmeister, aber wir haben keine Schätze. Schatzmeister der Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof. Und dann hat man mich auch noch zum Geschäftsführer der gemeinnützigen Landbauforschungsgesellschaft gemacht. Das ist der Eigentümer des Hofes. Das bedeutet, ich muss den, auf Deutsch gesagt, den Arsch hinhalten, wenn was passiert, aber zu sagen habe ich nichts. Ich spreche also über den Buschberghof und Sie sehen, oder ihr seht, das ist eine typisch norddeutsche Landschaft, platt, aber grün. Jetzt machen wir das ein bisschen heller, damit man auch die Schrift sehen kann. Also Buschberghof, ich nenne das mal einen Hof der Zukunft. Darunter steht Farm of Tomorrow. Warum? Weil es ein Buch gibt, Farms of Tomorrow, geschrieben von Trauger Groh. Und Trauger Groh ist der Erfinder von Community Supported Agriculture oder ein Co-Erfinder. Und er hat dieses Buch geschrieben und er hat, bevor er in Amerika Community Supported Agriculture erfunden hat, hat er 20 Jahre auf dem Buschberghof gelebt und gearbeitet. 2009 sieht man, gab es für unsere Arbeit den Förderpreis Ökologischer Landbau. Wir haben uns zweimal vorher beworben dafür, für das Segment Vermarktung. Da haben wir das nicht bekommen. Dann haben wir uns beworben für betriebliches Gesamtkonzept und das fand die Jury dann überzeugend, sodass es den ersten Preis gab. Ein Hof der Zukunft, Fragezeichen. Da ist ein Gebäude, sicherlich deswegen nicht, Spötter nennen das auch nicht das Goetheanum, sondern das Goethebinum. In Norddeutschland hat man nach dem Krieg schon sehr früh damit begonnen, sich zu fragen, wie kann denn eigentlich eine Landwirtschaft der Zukunft aussehen? Und man hat herausgefunden, wir brauchen einmal neue Eigentumsformen in der Landwirtschaft, wir brauchen neue Formen der Zusammenarbeit und wir brauchen neue Wirtschaftsformen. Als erstes mal zu den neuen Eigentumsformen. 1968 hat der damalige Hofeigentümer Karl August Loss seinen Hof in die gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft Fuhlenhagen, die extra für diesen Zweck gegründet worden, wurde geschenkt, um sicherzustellen, dass das Land, was er besaß, auf alle Ewigkeiten biologisch dynamisch bewirtschaftet wird und dass das Land nicht zur Ware wird, also nicht zum Spekulationsobjekt. Und wir sehen das ja gerade heute, dass wir diesen Konflikt Teller oder Tank haben, wenn Sie die Maiswüsten angucken für die Biogasproduktion, dann ist das einfach eine Schande. Da ist die gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft Fuhlenhagen. Sie hat als Ziel Volksbildung, Forschung und Landwirtschaft. Und sie will biologisch-dynamische Landwirtschaft ermöglichen. Und darüber hinaus ist sie auch noch Träger der Arbeit mit seelenpflegebedürftigen Menschen. Wir haben also auf dem Betrieb 12 Menschen mit Behinderung, die dort leben und mitarbeiten. Und dieses Konstrukt Gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft, das habe ich da mit dem violetten Kreis gekennzeichnet. Dann sprach ich von neuen Formen der Zusammenarbeit. Was nicht geht heute, ist, dass wir sowas wie Herr und Knecht auf einem Betrieb haben, sondern dass alle, die dort arbeiten, gleichberechtigt sind. Zu diesem Zweck wurde die landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft gegründet. Das heißt, nachdem der Hof in die Gemeinnützigkeit geschenkt worden ist, fanden sich Betreiber, das waren dann 3 Familien, das war einmal die Familie Loss und dazu kam die Familie Groh und als drittes die Familie Lehmann, die haben dann eine Betriebsgemeinschaft gegründet. Heute haben wir innerhalb der landwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 5 Verantwortungsbereiche. Das ist der Ackerbau, das ist die Viehhaltung, das ist die Milchverarbeitung, das ist der Gemüsebau und das ist die Bäckerei. Jetzt gibt's natürlich ein kleines Problemchen, wenn die Bauern Kredit brauchen und zur Bank gehen und die Bank fragt, was habt ihr denn an Sicherheiten zu bieten, dann sagen sie, wir haben nichts und uns gehört nichts, das gehört alles der Gemeinnützigen Landbauforschungsgesellschaft. Und dann sagt die Bank, ja, dann habt ihr Pech gehabt, dann gibt's eben kein Geld. Und in dieser Situation hat sich dann die landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft erweitert. Nämlich es wurden Konsumenten gesucht, die dann Kreditbürgschaften gegenüber der Bank übernehmen. Und das hat dann auch einen neuen Aspekt, dass also diese Geschichte dingliche Sicherheit sowie Gebäude oder Grund und Boden, das wird ersetzt durch ein Netzwerk von menschlichen Beziehungen. Und seitdem kennen wir auch den Begriff, dass wir einmal aktive Landwirte haben, das sind die, die die Scholle brechen und die Arbeit leisten, und dann gibt es nicht aktive Landwirte, das bin ich zum Beispiel. Das heißt, ich übernehme Verantwortung für den Betrieb mit. Und man könnte sagen, da hat sich damals sowas Ähnliches wie ein Vorläufer von Community Supported Agriculture gebildet. Landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft ist der grüne Kreis. Dann haben wir gesagt, es braucht auch neue Wirtschaftsformen. Wir haben 1988 die Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof gegründet. Darunter steht Community Supported Agriculture. Der Begriff ist noch nicht auszurotten gewesen in Deutschland und setzt sich vielleicht auch weiterhin fort. Inzwischen spricht man von, in Attac-Kreisen zum Beispiel von Freihof, aber das klingt so nach Freibier, Freitod. Also der Begriff gefällt mir auch nicht so richtig. Da haben wir das Blaue, also nochmal zur Wiederholung. Das Violette ist der Eigentümer, das Grüne, das sind die Betreiber, das Blaue ist die Wirtschaftsgemeinschaft, die Konsumenten. Ja, was ist also Community Supported Agriculture? Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, Verantwortung und Risiko in der Landwirtschaft zu teilen. Das heißt, die Landwirte, die aktiven Landwirte, wie das normalerweise der Fall ist, die sollen also nicht mit dem Risiko alleine dastehen. Wir hatten jetzt neulich einen Fall, uns ist eine Kuh auf der Weide umgekippt, dann kam der Abdecker, hat sie weggeschleppt, man hat dann bei der Obduktion Salmonellen gefunden, alle waren der Meinung, das kommt wohl nicht vom Betrieb, aber trotzdem wurde erstmal die Milchproduktion stillgelegt. Das heißt, wir durften zwar Käse aus der Milch machen, aber das wurde versiegelt. Und falls Salmonellen gefunden worden wären, dann wäre der Käse wahrscheinlich vernichtet worden. Normal wirtschaftende Betriebe, für die ist sowas ja eine große Schwierigkeit. Bei uns war es so, wir können ja auch Milch woanders kaufen. Wir haben gesagt, wir wollen dann diesen Wirtschaftsprozess brüderlich organisieren. Man könnte auch sagen, schwesterlich oder solidarisch. und zwar zwischen den Landwirten und den Konsumenten und zwischen den Konsumenten untereinander ebenso. Das heißt also, wir machen solidarisches Wirtschaften zwischen Landwirten und zwischen uns selber. Jetzt kommt so ein kleines bisschen, tut mir leid, Rudolf Steiner geistert jetzt durch den Raum. Der hat diese soziale Dreigliederung erfunden. Er wusste, da hat es mal die Französische Revolution gegeben mit den Begriffen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Aber er hat gesagt, das kann man nicht in einen Topf werfen, sondern wir müssen diese Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die müssen wir bestimmten Gesellschaftsbereichen zuordnen. Das hat er schon relativ zeitig gemacht, ich sage mal 1912. Unser Bundespräsident hat das immer noch nicht verstanden. Er hat nämlich gesagt, wenn wir Freiheit oder wenn wir mehr Gleichheit wollen, dann müssen wir notgedrungen mehr Freiheit aufgeben. Das stimmt aber so nicht. Und Rudolf Steiner meinte dann, wir haben ja drei Gesellschaftsbereiche, das Kulturleben oder Geistesleben, wir haben das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben. Und jetzt können Sie mal so eine kleine geistige Turnübung mitmachen. Wir haben jetzt den Begriff der Freiheit, den wollen wir jetzt mal dem Kulturleben zuordnen. Was kommt dabei raus? Wir können auch mal versuchsweise die Freiheit dem Rechtsleben zuordnen. Was kommt dabei raus? Ich sag mal Wildwest oder Lynchjustiz. Und wenn wir die Freiheit dem Wirtschaftsleben zuordnen, dann kommt da sowas wie Manchester-Liberalismus oder Westerwelle raus. Nehmen wir mal den Begriff Gleichheit. Wenn wir den Begriff der Gleichheit dem Geistesleben zuordnen, dann, ja, das hat es auch schon gegeben. Das hieß dann beispielsweise in der DDR sozialistischer Realismus. Da mussten alle den Held der Arbeit malen. Wenn man die Gleichheit auf das Rechtsleben beschränkt, das finde ich ganz sinnvoll, wenn wir alle vorm Gesetz gleich sind. Und wenn wir die Gleichheit im Wirtschaftsleben haben, dann ist so, ist da sowas wie Pol Pot-Kommunismus. Ist auch nicht so ganz gelungen. Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben sprach ich vorhin schon. Brüderlichkeit im Rechtsleben, da sind wir dann bei, in Bayern, glaube ich, bei Amigo. Und unter Brüderlichkeit im Geistesleben kann ich mir nicht viel vorstellen. Also ist es offenbar logisch, dass wir den Begriff der Freiheit dem Kulturleben, dem Geistesleben zuordnen. Wir müssen auch dabei denken, dass die Landwirtschaft, wir haben einen sehr dämlichen Begriff, das müsste eigentlich Agrikultur heißen. Und Landwirtschaft hat zunächst mal nichts mit Wirtschaft zu tun. Die Gleichheit gehört ins Rechtsleben, die Brüderlichkeit gehört ins Wirtschaftsleben. Da steht nochmal das soziale Hauptgesetz von Rudolf Steiner. Ich blätter gleich weiter, weil man das nicht verstehen kann. Wenn man das aber so übersetzt, dass man sagt, achte darauf, dass es dem anderen gut geht, dann geht es dir automatisch gut. Oder wer erinnert sich noch an die Fußball-Weltmeisterschaft? Spiele für den anderen und spiele nicht für dich selber, dann wirst du automatisch selbst Weltmeister. Das haben die uns die Spanier vorexerziert. Und Lichtgestalten wie Ballack brauchen wir nicht mehr. Wir können das noch erweitern, dass wir das nicht nur auf den Mitmenschen übertragen, sondern wir sorgen auch noch dafür, wenn es der Erde, den Pflanzen, Tieren und den Menschen gut geht, dann geht es uns automatisch gut. Ja, wir brauchen ein bisschen Mathematik jetzt. Wir haben zu Beginn 1988 uns überlegt, wie viele Menschen kann denn der Hof ernähren? Und wir haben dann die landwirtschaftliche Nutzfläche der damaligen Bundesrepublik und die Zahl der Köpfe ins Verhältnis gesetzt und haben herausgefunden, aha, ungefähr 4 Menschen gehen auf einen Hektar. Durch die Erweiterung auf die DDR, die war dünner besiedelt, stimmt das nicht mehr so ganz. Aber wir sind also von dieser Voraussetzung ausgegangen und für unsere Bodengüte stimmt das auch. 86 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche haben wir, mal 4 Menschen sind 344 Menschen. So gut bin ich nicht im Kopfrechnen, deshalb sage ich, 44 Menschen wohnen auf dem Hof, dann bleiben also 300 übrig, die extern ernährt werden können. Da ist es. Oder übersetzt 90 Haushalte. Wir merken auch daran, wenn die Milch knapp wird oder wenn der Backofen zu voll wird, mehr geht nicht. Also das ist dann so die Obergrenze bei diesen, vielleicht sind wir jetzt 320, 92 Haushalte, aber es geht nicht mehr, wir haben eine begrenzte Kapazität. So, wie funktioniert jetzt CSA oder Community Supported Agriculture? 300 Menschen können ungefähr versorgt werden nach ihren Bedürfnissen. Und diese Menschen, die versorgt werden, die finanzieren die Landwirtschaft für ein Wirtschaftsjahr vor, nach ihrem finanziellen Leistungsvermögen und natürlich auch nach dem Finanzbedarf des Hofes. Da haben wir jetzt den Hof und jetzt müsste man nochmal sagen, aha, 92 Haushalte oder 90 Haushalte und einmal in der Woche wird abgeholt. Was ist denn, wenn die alle dann am Dienstag um 17 Uhr, wenn das Brot gebacken ist, alle auf den Hof kommen? Das gibt eine Katastrophe. Deshalb haben wir, Rüdi hat es Verteilerpunkte genannt, warum wir nun auf diesen Begriff Stützpunkt gekommen sind, weiß ich nicht, klingt etwas militärisch. Aber wir haben, man könnte auch sagen, lokales Depot. So, und wie groß ist denn jetzt so ein Stützpunkt? Aha, wenn ein PKW die Lebensmittel transportieren soll, dann kann ein PKW-Stützpunkt eben nur so viele Mitglieder haben, wie ins Auto passen, lebensmittelmäßig. Das heißt, da fährt dann einer von dem Stützpunkt zum Hof, holt für die anderen die Lebensmittel ab, bringt sie dorthin zu einem verabredeten Termin und dann kommen die Leute selbst, die einzelnen Konsumenten, und holen sich das dann dort lokal ab. Wir haben aber auch leider große Stützpunkte, da passt es nicht mehr in einen PKW und dafür haben wir eine kleine Liefertour organisiert. Da wird ein Lieferwagen geschartert, der wird beladen und dann werden die übrigen Stützpunkte abgeklappert. Das sind so etwa 14 Stück, glaube ich. So, was gibt's denn auf dem Hof? Gemüse und Kartoffeln, Getreide und Getreideprodukte, Brot, Milch, Käse und andere Molkereiprodukte. Wir haben also eine eigene Milchverarbeitung auf dem Hof. Fleisch und Wurst, Obst, je nachdem wie es wächst, Beeren, Äpfel, Birnen und Bildung. Da sind auch noch Eier, die habe ich vergessen zu erwähnen. Also man sieht so, das ist so das Sortiment im Sommer und da ist der Bauer, der versorgt uns dann auch mit Bildung. Und da ist auch vorne im Vordergrund einmal der Käse und rechts sieht man nicht so deutlich die Ferkel, die dann später größer werden und zu Koteletts und Wurst verarbeitet werden. Wir haben zwei Sorten Produkte. Auf Bestellung wird geliefert, die eine Linie, nämlich Brot, das heißt, es wird nur das gebacken, was auch wirklich bestellt wird. Und die Produkte aus der Meierei. Und vom Hof wird bereitgestellt, je nachdem wie viel da ist, das Gemüse, davon gibt es meistens zu viel. Fleisch und Wurst hätten einige sicherlich mehr. Und die Eier. Und die Eier, das hängt dann von der Legelust der Hühner ab. Hier haben wir so einen typischen Bestellzettel für die Molkerei. Man sieht, man bestellt Milch, Joghurt, Buttermilch, Butter, Schichtkäse, Gervais, Gervais Plus, das ist der Gervais bloß mit Kräutern, Feta, Brie, Münsterkäse, Gouda, Bergkäse, Tilsiter. Diese Weichkäsesorten Münster und Brie gibt's nicht immer, aber wenn es die gibt, freuen wir uns natürlich. Und Brot, da sieht man, wie viele Sorten sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sind noch zwei dazugekommen. Es ist eine bunte Mischung. Man hat Auswahl. Ja, die Frage ist natürlich immer wieder, was kostet das denn? Was kostet das? Und wofür wird das Geld gebraucht? Das ist eine interessantere Frage. Und hier haben wir jetzt so ein Schema das weiß ich jetzt nicht genau, aus welchem Jahr das stammt, aber das ist nicht ganz alt. Also wir sehen zum Beispiel, Strom, Treibstoffe, Produktion ist ein ziemlich hoher Posten. Gebäudeanlagen, gibt's auch irgendwo Maschinen, Reparatur, Abschreibung. Das sind so die beiden Dinge. Den Bauern gehört ja nichts, sondern alles, was an Inventar da ist, Gebäude, Maschinen, auch das Vieh, gehört dem gemeinnützigen Eigentümer. Und die Maschinen refinanzieren sich über die Abschreibung. Also beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, was hat euer Traktor gekostet? Vielleicht kostet er, wenn das ein guter ist, 50.000, ja. Und der hat dann eine technische Lebensdauer von 10 Jahren. Das heißt also, von den 50.000 müssen jährlich 5.000 refinanziert werden. Das ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte, dass man einen Eigentümer hat, der das sozusagen vorfinanziert. Das heißt also, wenn jetzt ein neuer Traktor angeschafft werden soll, dann stehen nicht 50.000 im Budget, sondern dann stehen nur 5.000 im Budget. Personal gibt's da auch. Das kostet auch Geld. Wir haben hier, muss man mal sehen, zwei Sorten Kosten, die 85 für Personal und die 53 für, das sind Entnahmen der verantwortlichen Landwirte, die legen selber fest, was sie brauchen an Geld, während die Personalkosten mit dem Betrieb, mit der Betriebsgemeinschaft ausgehandelt wird. Dann gibt's noch einen zweiten Teil. Bäckerei kostet Geld. Schlachter ist relativ teuer, weil wir haben also keine eigene Schlachterei auf dem Betrieb, sondern das wird von einem lokalen Schlachter erledigt. Dann ist da noch ein bisschen Zukäufe, falls mal was zugekauft werden muss, und Transport und die Verwaltung der Wirtschaftsgemeinschaft mit 20 Euro. Zusätzlich noch 3% der Kosten haben wir als Rücklage eingeplant. Ich will mal ein Beispiel nennen, wofür das wichtig ist. Wir kaufen den Traktor für 50.000, schreiben ihn ab über 10 Jahre, dann sind die 50.000 wieder da, dann nehmen wir die 50.000, gehen zum Landmaschinenhändler und sagen, wir möchten einen neuen Traktor haben, hier sind die 50.000, dann sagt der Landmaschinenhändler, tut uns leid, da gibt's noch einen mit Dreirädern dafür. Das heißt also, wir müssen sozusagen den technischen Fortschritt, die Inflation und so weiter, müssen wir berücksichtigen. Deshalb ist in unserem Etat auch so ein Posten drin. Es gibt auch Extraeinnahmen. Wir verkaufen auch Brot aus der Bäckerei, weil wir das nicht alles aufessen können. Dann kann man jetzt fragen, warum backt ihr denn so viel? Ja, weil wir so viel Getreide haben. Dann kann man fragen, warum habt ihr denn so viel Getreide? Weil wir Stroh für die Kühe brauchen. Also das sind vielleicht 12.000 Euro und Subventionen bekommen wir auch. Die Frage wurde ja schon gestellt. Natürlich, wenn der Staat sagt, wir streichen die Subventionen, dann sagen wir, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobet sei der Name des Herrn. Aber es sind natürlich auch unsere Steuergelder und die finden wir da ganz sinnvoll angelegt. Habe ich noch einen vergessen? Ja, gesamt sind also die 400.000. Das ist jetzt in diesem Jahr ein bisschen mehr. Das könnte aus dem letzten Jahr stammen. Und die Wirtschaftsgemeinschaft muss also dann die 330.000 aufbringen. Deshalb kommen wir zu mehr Mathematik. Also 330.000 soll die Wirtschaftsgemeinschaft aufbringen. Jetzt machen wir mal die Rechnung. Wie viel sind denn 330.000 durch 300 Menschen? Das kann ich sogar im Kopf. Das sind 1.100 Euro im Jahr pro Nase. Oder wenn wir das durch 90 Haushalte dividieren, das kann ich nicht mehr im Kopf, aber es steht ja schon da, das sind 3.666. Ist dann eine spannende Frage, so mit Durchschnittssätzen. Also meine Frau und ich, wir sitzen dann zusammen und fragen uns, weil wir zwei Menschen im Haushalt sind, die Kinder sind aus dem Haus, sind wir jetzt zwei Menschen, dann kostet uns das 2.200 oder sind wir jetzt ein Haushalt, dann kostet das 3.666. Und wenn alle so rechnen würden, immer billig, also die großen Haushalte sagen, ja, ist doch klar, wir sind doch nicht fünf oder sechs Menschen, sondern wir sind ein Haushalt. Und die kleinen Haushalte sagen, wir sind Menschen, aber keine Haushalte. Dann kommen wir nicht hin. Also mit dieser Rechnung kommen wir nicht weiter. Dann kann man sich auch noch fragen, was ist denn ein durchschnittlicher Esser? Nicht? Weil wir ja von Durchschnittswerten sprechen. Ich könnte ja mal jetzt das Mikrofon rumgeben und fragen, sind Sie durchschnittliche Esser? Und wenn ich so die Altersstruktur angucke, würde ich sagen, würde jeder sagen, ja, ich bin ein durchschnittlicher Esser. Aber es stimmt natürlich nicht. Die Greise und die Kinder, die auch dabei sind, essen weniger. Und wenn die weniger essen, essen wir mehr. Also sind wir keine durchschnittlichen Esser. Wir brauchen also eine angewandte Mathematik. Also, was spare ich, wenn ich nicht mehr einkaufen muss? Wie viel müsste ich im Naturkostladen für die Hofprodukte bezahlen? Oder wenn man das Statistische Bundesamt fragt, was sind denn so ungefähr 10-15% meines Einkommens? Dann komme ich auf bestimmte Werte, die spannend sind. Und natürlich die wichtigste Frage ist, was ist mir denn die Sache wert? Ja, ich muss noch dazu sagen, um das mal praktisch deutlich zu machen, wir haben auch sowas wie einen Richtsatz. Also wir empfehlen Leuten, wenn sie keine Fantasie haben, wir lassen das mit den Beiträgen völlig frei. Jeder darf sagen, ich bezahle so viel. Aber für Leute ohne Fantasie haben wir auch einen Richtsatz. Und natürlich muss dieser Richtsatz höher sein als der Durchschnittssatz. Sonst können wir gleich sagen, dann nehmen wir doch den Durchschnitt. Aber wenn wir den Richtsatz höher nehmen, dann ermöglichen wir damit auch Leuten, die nicht mal den Durchschnittssatz bezahlen können, die Teilnahme an der Wirtschaftsgemeinschaft. Manche Leute kapieren das nicht. Wir hatten dann einen Werner. Werner hat dann alles, was er vom Hof bekam, ausgewogen zu Hause und mit den Preisen im Naturkosthandel bepreist. Und da hat er gesagt, das ist ja bei euch teurer. Da haben wir dann zu ihm gesagt, Werner, du musst einfach doppelt so viel essen, dann kostet es nur noch die Hälfte. So, wie wird jetzt dieser Jahresetat, den ich vorhin hatte, gedeckt? Wir haben also einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung. Die Landwirte präsentieren diesen Etat. Die Teilnehmer geben ihre Gebote ab auf diesen Etat. Und das Geld ist für die Landwirtschaft und nicht für Lebensmittel, denn die Lebensmittel kosten nichts. Und weil sie nichts kosten, verlieren sie ihren Preis und bekommen ihren eigenen Wert zurück. Interessant ist zum Beispiel, wenn man mal fragt, so wenn wir so einen Ochsen zerfallen lassen in seine Bestandteile, was ist denn das Wertvollste? Ich will ja auch nicht wieder rumfragen, weil alle spontan sagen, ja, das Filet. Aber das stimmt natürlich nicht, weil wir haben am Ochsen zwei Filets, aber nur einen Schwanz und eine Zunge und das ist wertvoller. Und wenn wir jetzt fragen, wie verteilen wir denn das Filet, dann machen wir das auch, indem wir fragen, wie verteilen wir den Ochsenschwanz, was ist sinnvoll, machen wir das wirbelweise und jeder Mitgliedshaushalt bekommt ein Stück Ochsenschwanz. Oder geben wir den Schwanz im Ganzen weg und beim nächsten Mal kriegt jemand den Schwanz, der geht an einen anderen Haushalt und so kann man das auch beim Filet halten. Butter haben wir früher, als wir noch kaufen mussten, also vor 88, auf dem Buschberghof nicht gekauft, weil wir gesagt haben, die Meter Butter ist uns zu teuer, die kostet ja doppelt so viel wie konventionelle. Heute backen und braten wir mit Demeter Butter, weil sie da ist. Und die muss ja auch irgendwie weg und verbraucht werden. Was passiert jetzt, wenn der Etat nicht gedeckt wird? Da muss er gekürzt werden. Da haben die Landwirte immer eine ganz tolle Idee. Die sagen dann, da waren doch Schlachtkosten im Etat. Das waren, glaube ich, hier 22.000. Wir schlachten mal vielleicht, kommt drauf an, wie groß die Finanzlücke ist. Wir schlachten mal ein Jahr nicht, sparen wir 22.000 und haben noch extra Einnahmen durch den Viehverkauf. Und dann kann man sehen, wie dann der Verbraucher überlegt, ah ja, wenn nicht geschlachtet wird, dann bekomme ich kein Fleisch und dann gucke ich doch noch mal in mein Portemonnaie. Das heißt, dann geht der Hut auch mal rum und dann wird der Etat gedeckt. Schon seit 22 Jahren erfolgreiches Rezept. Wie geben wir unsere Gebote ab? Wir lesen die Vereinbarung und füllen das Formblatt aus. Links die Vereinbarung, rechts das Formblatt. Da steht dann, wir wollen im Wirtschaftsjahr und so weiter, wir sind so viele Personen, davon erwachsene Schulkinder, Kleinkinder, dann die Namen und so weiter. Und hier steht dann, wir verpflichten uns für das Wirtschaftsjahr, das ist jetzt 2000, da muss ich mal ein neues machen, so und so viel Euro Jahresbeitrag zu zahlen. Wir hatten in den ersten beiden Jahren Monatsbeitrag stehen und da haben die Leute gesagt, ja, im Juli bezahle ich nicht, da bin ich im Urlaub. Da hieß es dann, ja, wenn ihr in Urlaub fahrt, dann nehmt doch bitte eine Kuh mit. Und deswegen steht da jetzt Jahresbeitrag, dann muss man nicht so viel rechnen. Ja, wie kommt das Geld zu den Landwirten? Die Mitglieder zahlen auf das Konto der Wirtschaftsgemeinschaft und der Schatzmeister, das bin ich, dann überweist an die Landwirte. Und das Ganze ist dann nur noch die halbe Buchführung. Das heißt, die Buchführung, die auf dem Hof gemacht wird, das ist nur die Ausgabenbuchführung. Die Einnahmenbuchführung, die ist ja relativ simpel. Da kommen dann 24 Raten, 12 durch, wie viel war das? 330, glaube ich. Ja. Unsere Vorteile, wir sind ökonomisch, wir sind sozial, wir sind ökologisch und das Ganze ist einfach. Und was wird möglich? Landwirtschaft in Freiheit ohne ökonomischen Zwang. Eine Vielfalt von Betriebszweigen und Vielfalt in den Betriebszweigen. Das heißt also, das ganze Dilemma Spezialisierung von Betrieben, nur Milchvieh, nur Getreide, nur Schweine, das ist nicht bei uns, sondern wir haben alle Betriebszweige, die auf so einen Hof gehören. Und beispielsweise im Gemüsebau haben wir über 50 Gemüsekulturen. Das ist absolut unrentabel. Jeder Betriebszweig ist unrentabel, aber das ist schon seit über 20 Jahren erfolgreich. So, CSA ist kein Selbstzweck, sondern eine Methode, ein Vehikel, das die Verwirklichung der besonderen Hofindividualität möglich macht. Und ich glaube, kommt noch einer? Ja, das ist jetzt sozusagen zum Schluss. Wir haben da zwei typische Agrarbetriebszweige. Hier haben wir den Getreidebau, da haben wir die Viehhaltung. Und was ist denn so spannend daran? Wir normalen Menschen denken immer, aha, was da oben wächst am Halm, das ist das Wichtige. Und was da unten bei der Kuh rauskommt, das ist das Wichtige. Aber das stimmt nicht, sondern das, was unter den Ähren ist, das Stroh, das ist das Wichtige, weil die Kühe das brauchen. Und bei den Kühen ist nicht wichtig, was unten rauskommt, sondern was hinten rauskommt. Denn das wird wieder für den Pflanzenbau benötigt. Und so entsteht dann eine Kreislaufwirtschaft. Und wir leben eigentlich, wenn man bösartig wäre, würde man sagen, von den Abfällen der Kreislaufwirtschaft, sagen wir es besser, von dem, was in dieser Kreislaufwirtschaft anfällt. Herzlichen Dank. Bevor ich jetzt irgendwelche Fragen beantworte.
Also die Frage, die sich für mich sofort auftut, ist die folgende. Wenn der Hut, wie Sie das benannt haben, wenn der Hut rumgeht, damit das weiter so laufen kann, welche der Schichten, also der Einkommensschichten, ist denn am spendabelsten?
Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Dieses Verhalten auch beim Ausfüllen des Zettels und Abgebens. Manche ziehen sich gleich bis aufs Hemd aus. Die können dann beim zweiten Mal nichts abgeben. Und manche sagen, ah, vielleicht kommt noch eine zweite Bietrunde, ich behalte noch was in der Tasche. Aber da haben wir keine, ich sag mal, Untersuchung dazu geführt, wie das nun ist. Wir merken nur, es geht.
Mich würde interessieren, dieser, ich sag mal, Sozialpflegebereich.
Ja.
Die seelisch Bedürftigen oder wie
sie ja, die wurden. Menschen mit Behinderung heißt es heute.
Menschen, ja. Ja, genau. Hm? Die Menschen mit Behinderungen, also die ökonomische Seite davon im Hof, wie ja. funktioniert das? Und das andere, wie ist die Gewichtung beim gesamten Prozess? Also was jetzt dieses Freiheit, Gleichheit
und das dort Brüderlichkeit.
Brüderlichkeit.
Ja, okay. Also, ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Ne? Die Menschen mit Behinderung, die finanzieren sich natürlich hauptsächlich aus dem Pflegesatz, der vom Staat bereitgestellt wird. Und diese Menschen mit Behinderung, das ist auch eine extra, ich sag mal, eine extra Buchführung, das wird ja vom Eigentümer verantwortet. Das heißt, das betrifft nicht den landwirtschaftlichen Prozess. Und soweit die Menschen mit Behinderung dort eingreifen, bekommen sie auch eine Entlohnung. Ja, da haben wir natürlich eine Heimleitung, das ist eine Dame, die macht das, ich weiß jetzt nicht, seit wie vielen Jahren. Und die Menschen mit Behinderung werden natürlich dann auch, je nachdem, wie weit sie es nötig haben, angeleitet, betreut von den Mitarbeitern im Betrieb. Also der Gartenbau ist ja eine sehr personalintensive Geschichte und dafür haben wir einen Gärtner, der auch eine pädagogische Zusatzausbildung hat und der leitet sie dann an. Und dann wird pikiert und so weiter. All diese Arbeiten, die diese Leute auch besonders gut können. Ich kann das nicht.
Eine Frage, die Maschinen kosten ja sehr viel Geld.
Ja.
Und wir haben ja hier auch, habe ich Leute getroffen, die sich auch schon mit Permakultur befasst haben. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man versucht, die Tiere mitarbeiten zu lassen, damit man diesen Maschinenanteil ein bisschen zurückfahren kann.
Das wäre jetzt auch die Schlepperfrage von
ja,
Jean.
Ja.
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Da müssen wir mal, oder wir haben ja jetzt heutzutage diese Konkurrenz Tank und Teller. Also ja, Treibstoffgewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen. Wenn wir jetzt nicht die Ackerdiesel oder Schlepperdiesel einkaufen würden, sondern Pferde oder Ochsen hätten, die brauchen natürlich auch Treibstoff und der muss aus dem Betrieb kommen. Dadurch würde sich die Hofkapazität, das heißt, wie viele Menschen können ernährt werden, wahrscheinlich verkleinern.
Gibt es für die Mitglieder auch so Arbeitseinsätze, wie das jetzt in dem Schweizer Modell war?
Es ist nicht verpflichtend, aber es gibt natürlich solche Situationen, dass ein Anruf vom Hof kommt, der Kohl-Weißling ist da. Wollt ihr den Kohl essen oder soll er ihn haben? Oder der Kartoffelkäfer. Und dann ist es schön, wenn man ganz viele, viele, viele Hände hat, die dann absammeln. Und dann haben wir auch Kohl oder Kartoffel. Oder es gibt auch, ich will mal sagen, haben wir auch schon gemacht, Arbeitsansätze, wenn irgendwie, sagen wir mal, wir wollten den Hofplatz pflastern, da gab es irgendwo eine Kieskuhle, da gab es Steine umsonst, dann haben wir Steine gesammelt und aufgeladen. Aber es ist nicht verpflichtend, so ein Arbeitseinsatz. Und der Hof wird ja auch von, ich will mal sagen, professionellen Menschen betrieben. Und ich möchte nicht wissen, was die Kühe machen, wenn ich plötzlich im Melkstand stehe.
Euer Hof ist ja nicht direkt in Hamburg. Wo kommen denn eure Kunden her?
Der Hof hat, ich sag mal, ein paar Menschen so ein paar Kilometer drumherum. Dann gibt es eine Kleinstadt Mölln, die ist vielleicht 15 Kilometer weg. Da kommen vielleicht 20 Haushalte her und der Rest kommt aus dem östlichen Stadtrand von Hamburg. Also das wäre auch wieder wahrscheinlich dieselbe Frage. Wir sagen auch, Großstadt hilft, aber muss nicht sein, weil ich kenne so ziemlich die gesamte Situation von CSA-Betrieben in Deutschland und es gibt eben auch welche, die liegen einfach im Busch.
Ich hätte noch kurz eine Frage zu den Konsumenten.
Ja.
Wie viel müssen die an Lebensmitteln, die Sie auch anbieten, dann noch dazu kaufen in so Schätzungswerten?
Ja, wenn ich Spargel im Winter haben will, muss ich den kaufen, weil auf dem Hof wächst er nicht. Wenn ich aber sage, ich will mich so weit wie möglich von den Produkten ernähren, die der Hof bereitstellt, dann muss ich nur sowas kaufen wie Essig und Öl, Pfeffer und Salz, Senf und sowas, was der Hof nicht macht. Aber das habe ich ja erwähnt, wir haben Brot, wir haben Gemüse, wir haben Kartoffeln, wir haben Fleisch, wir haben Wurst, wir haben eigentlich alles. Ja, Oliven, wir haben wenig Oliven bei uns. Also meine Frau hat sich ein Bäumchen gekauft, da hängen letztes Jahr zwei dran und wir haben über die Anschaffung einer Olivenpresse diskutiert.
Also meine Frage wird sich jetzt da direkt anschließen. Zum Beispiel als Vegetarier essen ja andere Mengen an Gemüse und Obst als jetzt gemischte Leute.
Und, Karnivoren, ja, als Karnivoren, genau. Fleischfresser.
Ja, und das ändert sich ja vielleicht auch im Laufe des Jahres. Ja. So, jetzt gibt es bei euch aber feste Mengen. Also es heißt, es sind so und so viele Salatköpfe in der Kiste und so viel Kohl drin und so weiter. Und auf Bestellung habe ich dann halt noch Fleisch dazu. Aber das ist ja, der Bedarf ist ja wirklich sehr individuell.
Ja, das ist richtig. Also was wir nicht machen, ist, dass wir die Vegetarier zwingen, Fleisch zu essen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir wissen, wer Vegetarier ist. Und was wir festgestellt haben im Laufe dieser ganzen Jahre, ist, dass unser armer Gärtner ein sehr vorsichtiger Mann ist. Der baut immer so ein bisschen auf Reserve, falls was nicht so richtig wird, dass noch genug da ist. Dummerweise gibt es aber, wenn ich jetzt dieses Jahr angucke, schöner, langer, warmer Oktober, was meinen Sie, wie der Kohl wächst? Und wir kriegen so viel Kohl, dass wir ihn gar nicht essen können. Nicht? Also im Grunde an Gemüse hat es bis auf die sogenannte saure Gurkenzeit, aber da kann man dann ja Pfannkuchen essen, die saure Gurkenzeit, die ist so, ich sag mal, wenn das alte aufgegessen ist und das Neue noch nicht da ist. Das ist so Mitte April bis Mitte Mai. Da sieht es ziemlich mau aus. Da ist zwar gerade Spargelsaison, aber den gibt's bei uns nicht. Den muss ich dann kaufen. Aber sonst ist eigentlich eher zu viel Gemüse da und die Menschen beklagen sich auch drüber. Aber wir haben auch Schweine, die essen auch gerne Gemüse, wenn es dann sein muss. Was sich nicht lohnt, ist eine extra separate Vermarktungsschiene aufzubauen, weil die Mengen dann wieder zu klein sind. Und wenn der Kohl eben gut wächst und man hat dann große Kohlköpfe und man sagt, hier, lieber Abo-Kistenfüller, willst du nicht meinen Kohlkopf haben? Dann nimmt er den Kohlkopf, packt ihn in die Kiste und sagt, ja, jetzt ist er voll, da kann ich nichts anderes mehr reintun. Also das ist schon eine schlechte Situation, wenn das Gemüse zu gut wächst.
Kurze Frage, wo ich dann nachhaken möchte, wäre, ob das ökonomisch zu irgendwelchen Spannungen geführt hat, dass praktisch Leute, die vegetarisch essen, dann denken, ich finanziere aber Fleischproduktion mit, ob es da eine Spannung gab.
Ja, wir hatten mal, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, er ist auch schon gestorben, ein Vegetarier, der, ich mach mal eine Geste, der hat dann Fleisch bezogen und sie auf dem Schwarzmarkt vertickt, um dann für den Erlös irgendwelche, ich sag mal, Sojaprodukte zu kaufen. Da hätte man ihm auch sagen können, Mensch, mach es doch einfach so, zahl einfach weniger. Ja, und lass das mit dem Fleisch. Ja, und dadurch, dass wir eine freie Beitragsgestaltung haben, brauchen wir über das Thema eigentlich gar nicht zu sprechen. Wenn jemand sagt, ich habe sozusagen aufgrund meiner Ernährungsgewohnheiten einen Zukauf nötig in Form von solchen Geschichten, dann zahlt man eben weniger. Aber was natürlich idiotisch ist, wenn man zur falschen Zeit sagt, ich muss jetzt das und das haben und das kommt ein paar Wochen später vom Hof. Das geht nicht. Nicht, wenn man sagt, ich muss, was wächst denn früh oder was wächst später und wird früh angeboten. Also wir sind jetzt zum Beispiel... Ja, Erdbeeren. Wir sind also jetzt zum Beispiel mitten in der Blumenkohlsaison. Ich weiß nicht, wann die auf dem Wochenmarkt anfängt und ich weiß nicht, wo der herkommt. Von uns kommt er nicht, aus Norddeutschland.
Meine Frage geht in die gleiche Richtung wie vorher. Man kann ja die Grundsätze Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit auch auf das Zusammenleben oder auf Tiere beziehen. Wie stark oder wie oft gibt es da Diskussionen in die Richtung, ob man, also dass eben gesagt wird, man sollte aus der Tierhaltung ganz aussteigen, eben um diesen Grundsätzen auch.
Dann verlieren wir unsere Demeter-Anerkennung, weil Demeter vorschreibt 0,2 Großvieheinheiten pro Hektar ist Minimum. Ich kenne jetzt die Obergrenze nicht. Es gibt ein paar Ausnahmebetriebe, wie heißt der? Manfred Wenz hat keine Tiere auf dem Feld, aber dafür hat er sie unter dem Feld. Er hat mehr Großvieheinheiten Regenwürmer in der Erde, als erlaubt ist. An Tieren oberhalb der Erdoberfläche zu haben. Aber das ist ein Einzelfall.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Verteilung eurer Produkte, die ist mir irgendwie immer noch nicht klar geworden, weil du hast gesagt, ihr verteilt die nach den Bedürfnissen, aber vorhin kam das, dass ihr schon feste Einheiten habt, also kann, und auch wegen dem Werner, der, wenn er jetzt doppelt so viel isst, dann zahlt er die Hälfte, also kann ich jetzt so viel zahlen und so viel nehmen, wie ich will? Oder gibt es feste Kisten?
Es gibt keine festen Kisten. Ich kann nehmen, so viel ich will. Aber wenn ich das 22 Jahre lang mache, komme ich nicht durch diese Tür. Man kann auch beispielsweise, wenn man Angst hat, es könnte ja die Situation sein, dass man mal ohne Brot dasteht. Dann kann ich auch meine Tiefkühle mit Brot voll bunkern. Das machen die Leute, wenn sie neu sind, bunkern sie erstmal Brot. Und wenn dann Fleisch kommt, dann machen sie den Deckel auf und sagen, welcher Idiot hat das ganze Brot hier in die Tiefkühltruhe getan. Also man wird mit der Zeit vernünftig. Und weil es Gemüse, ich sag mal, reichlich gibt, ich weiß nicht, das ist schon ein Problem, das zu verzehren. Und das andere, was auf Bestellung hergestellt wird, ich bestelle nur so viel, wie ich brauche und nicht mehr. Nicht, wenn, das tut mir weh, wenn ich ein Brot zu viel bestelle und es wird schimmelig und ich muss es wegschmeißen. Weil da steckt ja Arbeit drin, die ich nicht gemacht habe, sondern die andere für mich gemacht haben.
Kannst du noch was zu der Bezahlung sagen von euren Kräften hier auf dem Hof, so im Vergleich zu, wie das in der Schweiz ist oder angesiedelt ist?
Also die verantwortlichen Landwirte, die bestimmen selber, wie viel sie brauchen. Jetzt könnte man natürlich zynisch sagen, ja, was brauchen sie denn? Ja, also die haben ein Dienstdach über dem Kopf, die haben Diensträder unter dem Hintern, die haben Arbeitskleidung, die sie vielleicht vom Betrieb gestellt bekommen. Was brauchen sie noch? Ah ja, sie brauchen Geld für Möbel, Geld für Kleidung, sie brauchen Geld für die Kinder, wenn sie auf die Waldorfschule sollen, dann müssen sie Geld für Musikstunden haben, dann brauchen sie Geld für Urlaub. Das rechnen die alles zusammen und legen ihren Bedarf fest. Und es kann nicht sein, dass ich sage, ich fahre in den Urlaub, aber du nicht. Das ist eine Menschheitsfrage. Und wie jetzt die Angestellten bezahlt werden, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das wird aber dann innerbetrieblich ausgehandelt. Aber eigentlich ist die Idee, dass niemand länger als 2 Jahre im Angestelltenverhältnis sein sollte. Und dann, wenn die 2 Jahre um sind, wird er gefragt, willst du hier bleiben? Dann wirst du selbstständig, übernimmst deinen eigenen Arbeitsbereich und bestimmst deine Entnahmen selber oder du musst gehen.
Vielen Dank, Wolfgang, für so viele Informationen. Das war echt sehr, sehr gut.